Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, eines Tages klingelt es bei mir an der Tür. Ich mache die Tür auf, da steht vor mir eine Konfirmandin und heult, Schnotten und Tränen, es läuft einfach alles. Sie war auch nicht in der Lage, ein Wort zu sagen, zu sprechen, sondern ich lud sie dann ein, in mein Arbeitszimmer zu kommen und dann setzte ich sie dorthin, ich setzte mich in meinen Sessel und dann saßen wir uns gegenüber und sie weinte bestimmt noch einmal 7, 8, 9 Minuten. So lange saß ich da schweigend. Das muss man manchmal. Und dann hörte sie auf und dann fragte ich sie, was ist denn los mit dir? Und dann erzählte sie, sie hätte gerade eine heftigste Auseinandersetzung mit ihrer Mutter gehabt. Und dann hat sich die Mutter dazu hinreißen lassen zu sagen, dass sie gar nicht gewollt war, sondern dass sie ein Betriebsunfall war. Und dieses Wort verunsicherte das Mädchen natürlich total und nicht nur verunsicherte sie, sondern es raubte ihr alles, was sie bis dahin gedacht hatte, auf das sie gebaut hatte, Vertrauen zu den Eltern, auf einmal alles ganz, ganz anders. Die haben mich ja gar nicht gewollt. Das war ihre Aussage. Ich bin nur ein Betriebsunfall. Ja, da sitze ich dann da als armer Pastor und kann nur beten und sagen, hier bin ich nun nicht armer Tor. Herr, was sage ich jetzt? Was sage ich jetzt? Und dann sagte mir der Herr, schlag doch die Bibel auf. Das haben wir dann getan. Haben die Bibel aufgeschlagen, Jeremia 1, und haben dann folgenden Text gelesen, Jeremia 1, Vers 4 bis 9. Und des Herrn Wort geschah zu mir, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Soweit dieses Wort. Im Gespräch mit der Konfirmandin wirkte es Wunder. Sie ging dann später nach Hause, getröstet durch das Wort Gottes. Denn hier hatte sie dann verstanden, es liegt nicht am Willen oder Nichtwillen, am Unwillen der Eltern, ob jemand auf die Erde kommt. Das kann alles eine große Rolle spielen. Und ich freue mich immer da, wo Babys erwartet werden, dass es endlich geklappt hat. Das ist ja klar, man freut sich damit. Aber das Wesentliche, das ist wohl ganz anders gefallen. Diese Entscheidung für diesen Menschen, die fiel in Gottes Ewigkeit. Gott wollte diesen Menschen, Gott wollte diese Konfirmanden, Gott wollte dich und mich, Gott wollte den Jeremia damals und hat ihn geschaffen, bevor er überhaupt auf die Erde kam, bevor die Mutter etwas davon wusste. Lange vorher ist in Gottes Gedanken schon entstanden. Das macht mich nachdenklich. Dieser ganze Text ist so spannend, so unglaublich spannend. Da kann man stundenlang drüber predigen. Ich gucke mal vorsichtshalber auf die Uhr. Nee, das wird nicht ganz so passieren. Dazu ist es heute auch viel zu warm. Aber wir wollen einige Dinge herausarbeiten aus diesem Text. Und das eine ist, wenn es dich nicht gäbe, also du wärst gar nicht auf der Welt. Was meinst du? Müsste man dafür Sorge tragen, dass du auf die Erde kommst? Ist das wichtig für dich und auch für andere? Ja, vielleicht sind diese Fragen zu schwer. Ihr braucht mir auch gar keine Antwort zu geben. Viel wesentlicher ist, dass Gott diese Antwort ja schon längst gegeben hat. Du wärst gar nicht auf der Welt, wenn Gott das nicht gewollt hätte. Zumindest für Gott bist du so wichtig, dass er auf dich nicht verzichten wollte und will. Zumindest für Gott bist du so wichtig, dass er auf dich nicht verzichten wollte und will. Und ich spreche ein großes Wort gelassen aus, denn das war nicht einfach für Gott, uns auf die Erde kommen zu lassen. Er kannte uns. Er wusste, er geht mit uns ein Risiko ein. Das war nicht der Theaterdonner der Dreieinigkeit. Das war auch nicht alles nur Show. Schließlich sind wir aus Fleisch und Blut. Und dass Gott dich vorher kannte und mich, das hat es ihm ja nicht leichter gemacht. Im Gegenteil, wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich mir sehr überlegt, ob ich mich, Bernd Bierbaum, geschaffen hätte. Wie viel Arbeit hat Gott aufwenden müssen, um mich dahin zu bringen, dass ich ihm auch heute noch nachfolge? Und wie weit bin ich immer noch von ihm entfernt? Wir sind doch für Gott keine Freudenkinder. Wir sind seine Problemkinder. Und wir sind trotzdem seine Wunschkinder. Nochmal, wir sind für Gott keine Freudenkinder. Wir sind für Gott Problemkinder. Und trotzdem seine Wunschkinder. Wenn ich dabei gewesen wäre, als Gott seinen Plan für diese Welt entworfen hat, da wäre ich wohl aufgesprungen und hätte Einspruch eingelegt, als die Reihe an uns kam. Was, Herr? Den willst du erschaffen? Du weißt doch genau, wie der ist. Guck dir bloß mal sein verkorkstes Wesen an. Total verbogen in sich selbst. Er sucht doch nur sich selbst. Dem sind andere im Grunde ganz egal. Und dir gibt er doch nie die Ehre. Und was sagt Gott? Lass, ich hab ihn lieb. Und Jesus stirbt auch für ihn. Lass schauen, ob unsere Liebe ihn nicht verändert. Aber Herr, der hier, der ist doch unmöglich. Der soll auf die Erde kommen. Guck dir den nur mal an mit seiner ungezügelten Sexualität, wie der mit seinem Trieb umgeht, was der für Witze macht. Der ist doch sozial schädlich, diese unsauberen Gedanken. Der macht andere nur unglücklich. Und was sagt Gott? Lass, ich hab ihn lieb. Und Jesus stirbt auch für ihn. Lass schauen, ob unsere Liebe ihn nicht verändert. Und sein Herr, dieses Mädchen, diese schnippische Kuh, wenn die mal alt wird, die armen Verwandten bei der Halsstarrigkeit. Und Gott sagt, lass, ich hab sie lieb. Und Jesus stirbt auch für sie. Lass schauen, ob unsere Liebe sie nicht verändert. Und dein Herr, der hier, guck mal, wie fromm der tut. Dem genügt gar nicht, was du für ihn getan hast. Der muss doch alles Mögliche dazu erfinden und das in deinem Namen mit der Bibel in der Hand. Und Gott sagt, lass, ich hab ihn lieb. Und Jesus stirbt auch für ihn. Lass schauen, ob unsere Liebe ihn nicht verändert. Und Herr, dieser Gleichgültige zum Verzweifeln, für den kann Jesus dreimal sterben. Und er sagt nur, na und? Und Gott sagt wieder, lass, ich hab ihn lieb. Und Jesus stirbt auch für ihn. Lass schauen, ob unsere Liebe ihn nicht verändert. Ja, Herr, und dann die Alten, die nur nach hinten gucken, die wie versteinert sind, die keine Sehnsucht haben nach dir. Und die Jungen, die noch was vom Leben haben wollen, die Angst haben, etwas zu verpassen. Und Gott sagt wieder dasselbe. Lass, ich hab sie lieb. Und Jesus stirbt auch für sie. Lass schauen, ob unsere Liebe sie nicht verändert. Ja, Herr, und die Lügner und Betrüger, die Ehebrecher, die Mörder und die Hurer, die Kinderschänder, die Diebe, die Selbstgerechten, die Eitlen und Gemeinen, die Gotteslästerer und die Stolzen, die Hasser und die Lieblosen, die die Kriege anzetteln und andere ausbeuten, die nur auf Kosten anderer leben und. Und Gott sagt, lass, ich hab sie lieb und Jesus stirbt auch für sie. Lass schauen, ob unsere Liebe sie nicht verändert. Herr, ich verzweifle an dir. Will willst du ihnen denn nicht wenigstens den freien Willen nehmen, damit nicht alles schief geht? Wie sollen sie denn je meine Liebe erwidern? Wie? Wenn sie sich nicht freiwillig dafür entscheiden können. Ich will keine andere Waffe einsetzen als die Liebe, denn nichts sonst kann ihr Wesen ändern. Zum Glück war ich nicht dabei, als Gott dich und mich geplant hat. Aber das weiß ich, ihr seid nicht aus Zufall da. Ihr seid kein Betriebsunfall. Ihr müsst auch nicht ziellos umherirren, um vom Leben was zu haben. Gott weiß, wie ihr seid. Er kennt dich. Und er sagt trotzdem Ja zu euch, zu euren Sünden. Nein, sondern dazu, dass ihr ihm eure Sünden gebt und dass ihr seine Liebe annimmt und erwidert, dass ihr den Plan ergreift, den Gott für euer Leben hat. Der zweite Punkt heißt: Gott hat mit uns etwas vor. Der Jeremia wurde schließlich gerufen. Da muss ihm erstmal seine Herkunft klar gemacht worden, seine Abstammung von Gott. Und dann das andere. Er hat mit Jeremia etwas vor. Er hat auch mit uns etwas vor. Bei Jeremia sagte er: Ich sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. So ist das also. Er erwählt uns zum Dienst. Er stattet uns mit Vertrauen aus. Er hat mit uns etwas vor. Ja, sofort die Gegenfrage natürlich: Würdet ihr jemanden, den ihr kennt, einem Dieb zum Beispiel Geld anvertrauen? Wolfgang Dück, bekannter Knastbruder, war zum Glauben gekommen, aber er litt an einer üblen Krankheit, an der Kleptomanie. Er musste alles mitgehen lassen, ob er wollte oder nicht. Er ging zum Beispiel bei Karstadt rein, hatte einen Mantel an und kam heraus und hatte zwei Mäntel an. Am nächsten Tag musste er wieder zu Karstadt und den einen Mantel zurückbringen. Und das war jedes Mal natürlich ein Aufstand und ein Ärger für ihn. Er war total verzweifelt, weil er einfach nicht davon wegkam. Eines Tages gab es in Hamburg eine große Evangelisation mit mehreren tausend Leuten. Und da wurde auch eine Kollekte eingesammelt. Wolfgang Dück war dabei. Und dann brachten sie die Kollekte in den Nebenraum. Sie hatten die Kollekte vorsichtshalber in Eimern eingesammelt. Die brauchten sie auch, da kippten sie alles auf einen Tisch. Und da guckten sich die Mitzähler an und sagten: Wolfgang, das zählst du jetzt alleine. Wir gehen. Und er daraufhin: Das könnt ihr doch nicht machen. Ihr wisst doch, wie ich bin. Ich kann doch nicht anders. Ich muss hier gleich etwas verschwinden lassen und ich muss es mitnehmen. Und dann erwiderten sie ihm: Du zählst jetzt das Geld alleine. Wir vertrauen dir. Das saß, das half. Die Leute waren weg. Und er war da und heulte. Es war viel Geld. Und das Vertrauen, das sie ihm entgegengebracht hatten, das durchbrach die festgefahrene Sperre dieser Krankheit. Er musste nichts mitgehen lassen. Er war frei, für immer, im Vertrauen. Denn Vertrauen hilft. Ich bin etwas wert. Wenn mein Leben noch so zerbrochen aussieht, ich bin etwas wert. Gott liebt mich so, wie ich bin. Und er nimmt uns, er nimmt dich und mich und will etwas aus uns machen. Der Wolfgang Dück war geheilt. Er brauchte nie wieder etwas mitgehen zu lassen. Eine alte Legende erzählt davon, wie der Teufel Jesus überlisten wollte, nicht am Kreuz zu sterben. Vertrauen. Und dann sagt er zu Jesus: Die Kirche braucht dich auf der Erde. Wer soll predigen? Wer heilen? Wer die Gemeinde führen, wenn du nicht mehr da bist? Fragte der Teufel. Und Jesus antwortete: Ich habe schon etliche Männer dafür ausgesucht. Ja, aber Petrus und Johannes und diese paar Leute, die werden das doch nie alleine schaffen. Nein, aber sie werden andere finden, die ihnen helfen. Und diese werden wiederum andere finden. Aber wenn sie es nicht tun, fragte der Teufel, wenn ihnen die Lust vergeht, wenn sie untereinander streiten, ist der Plan, Menschen zu gebrauchen, nicht sehr riskant? Ja, antwortete Jesus, das ist riskant. Die Kirche könnte daran scheitern, aber einen anderen Plan habe ich nicht. Jesus will uns als seine Mitarbeiter. Er hätte auch ein Stück Holz nehmen können und zum Leben erwecken können, aber er wollte nun einmal Menschen. Er wollte dich und mich und stattet uns mit Vertrauen aus. Und wenn wir von solch einem Vertrauen wissen, was soll dann noch fehlgehen in unserem Leben? Er erwählt uns zum Dienst, sondert uns aus zur Mitarbeit. Und Jesus sagt einmal in Lukas 10, Vers 16, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Aber wer mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Gott, unser Vater im Himmel. Gott stattet uns mit Vertrauen aus. Und das ist schon erstaunlich genug. Er will nicht auf uns verzichten. Auch wenn er und wir selbst es wissen, dass wir im Grunde nicht zum Dienst taugen. Und wenn wir ihn dann fragen, hast du keinen besseren? Dann antwortet er nur, doch. Und warum willst du mich trotzdem? Weil ich dich lieb habe. Ist das alles? Das ist alles. Aber das ist genug. Beim Evangeliumsrundfunk ERF Medien hörte ich vor kurzem eine Geschichte aus Bolivien. Jack Fair, der Leiter von Radio Transmundial in Bolivien, hatte sie kürzlich erzählt. Ein notorisch betrunkener Indio kauft einem anderen ein Radio ab. Und als es einschaltet, sagt eine Stimme im Radio, auch wenn du ein Gefangener des Alkohols bist, Jesus liebt dich und will dir helfen. Gib ihm dein Leben. Der betrunkene Indio kniet nieder und bekehrt sich. Heute ist er ein zuverlässiger Mitarbeiter in einer christlichen Gemeinde in Bolivien. Nicht weit von Santa Cruz steht ein Sender, den der ERF mitfinanziert hat. Und diese Sendungen werden vor allen Dingen von den Quechua-Indianern und von Mennoniten, die in geschlossenen Siedlungen leben, gehört. Ihr seht, kommt das Wort über den Äther und wirkt Vertrauen. So ein Vertrauen, dass er weiß, ich kann den Alkohol lassen. Er wird frei durch das Vertrauen, das Gott ihm gibt. Und die andere Seite, die gleich hinterherkommt, er wird zur Mitarbeit berufen. Ich verstehe da auch etwas von. Ich bin ja nun ein hauptamtlicher Mitarbeiter und bin Pastor geworden. Das war ich nicht immer. Als ich 15 Jahre alt war, sprach Gott zu mir, du sollst Pastor werden. Das überraschte mich. Das überraschte jeden. In der Familie gab es keinen Pastoren. Es gab überhaupt niemanden in der gesamten Verwandtschaft, der irgendwie Pastor gewesen wäre. Aber ich sollte es nun werden. Und dann erzählte ich das irgendwelchen anderen Leuten. Dann guckten die mich ganz groß an und, naja, so groß bist du ja auch noch nicht geraten. Ich war immer ziemlich klein, habt ihr es sehr spät angefangen zu wachsen. Und dann sagten sie, naja, dann mach mal erstmal Abitur. Tja, das war immer die Reaktion. Ich fand es etwas verletzend, denn ich meinte das so ernst. Aber ich konnte eigentlich auch nur, wie Jeremia sagt, ich tauge nicht dazu zu predigen. Ich kann es doch gar nicht. Wie soll ich das denn jemals tun? Und dann die tausend Entschuldigungen, die einem dann einfallen, wenn Gott einen anspricht. Ich muss doch meinen Beruf aufbauen, mich um die Familie kümmern. Ich habe mich verliebt. Ich bin in zu vielen Vereinen. Ich muss mich kümmern um Schule, um Studium, um Beruf, um Kinder. Ich habe keine Zeit. Ich bin zu jung. Sagt Jeremia hier, ich bin zu jung. Ich bin zu alt. Von mir kannst du doch nichts mehr erwarten. Ich bin zu klein. Ich bin zu groß. Ich tauge nicht. Dann stellt euch nur vor, das hat Gott schon vorher gewusst. Das brauche ich ihm gar nicht zu sagen, dass ich nicht tauge. Aber alle diese Entschuldigungen, die kann man dann sein lassen, weil man weiß, wenn Gott mich anspricht, dann steht er hinter mir. So hat er auch aus mir einen Pastoren gemacht. Hätte ich eine Ahnung gehabt, was das noch für Arbeit macht, dass ich noch Griechisch lernen musste, Hebräisch lernen musste, Latein lernen musste und, dass ich noch 10 Jahre brauchte, bis ich Vikar wurde. Ich weiß nicht, ob ich das alles geschafft hätte, aber das ist überhaupt nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass Gott mich angesprochen hat und auf den Weg gesetzt hat. Da zählte keine Entschuldigung. So, und das ist gut. Und das gilt für heute. Das gilt, ob du 80 bist oder 18. Es gilt immer, wenn Gott mit dir redet, dann stellt er sich hinter dich. Und dann will er dich dazu begaben, dass du dann in seinem Namen gehen kannst und dass du seine Worte sagen kannst. Und das ist dann der letzte Punkt, der nächste Punkt. Gott begabt uns. Ich deutete das hier eben gerade an. Bei Jeremia hört sich das so an. Der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und sollst predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Was kommt da alles an Worten aus einem heraus? Wie viel Unsinn wird da geredet? Und wie viel Lächerliches, nicht Lachhaftes, Lächerliches? Seine Worte in unserem Mund verändern unsere Redeweise. Da wird auf einmal vom Wesentlichen geredet, vom Wichtigen, von dem einen Wichtigen, dass es wichtig ist, das ewige Leben zu haben. Es ändert sich alles. Gott begabt uns. Karl Barth hat einmal gesagt, Gott begabt nicht ohne zu berufen und er beruft nicht ohne zu begaben. Gott begabt nicht ohne zu berufen, das heißt, jede Gabe, die du hast, ist eine Berufung. Und er beruft nicht ohne zu begaben. Er nimmt dich nicht in Dienst und lässt dich der Mutterseelen allein in der Welt stehen, sondern er steht hinter dir und begabt dich. Was für ein gewaltiges Wort. Das muss man einmal ernst nehmen für sich selbst. Unsere Berufung ist, hinzugehen und Gottes Wort weiterzusagen. Sprachfähig zu werden für diese Welt. Für die vielen, vielen Menschen um uns herum, die sein Wort nicht kennen. Dass wir sprachfähig sind, es ihnen zu übersetzen. So zu sagen, dass sie es hören, verstehen und es sich zu Herzen nehmen. Und dann will Gott uns senden. Gehen, wohin er uns sendet. Willst du mit? Gehst du mit? Wenn ich zurückgucke auf meine vielen Jahre als Pastor, auf meine vielen Jahre als Mensch, kann ich nur sagen, ich würde sofort wieder mit dem Herrn gehen. Sofort wieder. Ich habe es nie bereut. Nie. Er war immer gut zu mir. Er hat mir immer geholfen. Er hat mir immer beigestanden. Bis auf den heutigen Tag. Meine Begabungen enthalten Gottes Ruf zur Mitarbeit. Und wenn ich keine Begabung habe oder meine, ich hätte keine, dann bekomme ich gleichzeitig mit Gottes Ruf auch die Aufgabe. Es ist eine Freude, von Gott berufen, begabt und gesandt zu sein. Dies dreierlei. Berufen, begabt und gesandt. Das alles galt für Jeremia. Und das alles gilt hier für einen jeden von uns. Jesus steht hinter einem. Johannes 20, 21, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie viel zählt der Gesandte eines Zwergstaates oder einer Bananenrepublik? Wie viel dagegen der Gesandte einer Großmacht? Da ist es erst in zweiter Linie irgendwie wichtig, ob der Gesandte hübsch ist oder hässlich, klug oder dumm, ob er redegewandt ist oder stottert. In erster Linie entscheidet die Autorität, die hinter ihm steht. Und es gibt nichts Unerhörteres im Himmel und auf der Erde, als dass Gott es wagt, sich an uns zu binden und mit uns ein Risiko einzugehen. Und der Botschafter des Landes, der betrunken irgendwo im Graben liegt, der blamiert nicht nur sich selbst, sondern auch sein Land. Und das Leben, das wir als Mitarbeiter Gottes führen, fällt auf Gott zurück und dient zu seiner Ehre oder zu seiner Unehre. Wie weit das reicht, die Vollmacht eines Mitarbeiters, zeigt die folgende Geschichte aus dem Alten Testament. Da wird berichtet, dass ein Gesandter sogar im Namen seines Herrn eine Ehe schließen durfte. Abraham schickt seinen Knecht los, für Isaak eine Frau auszusuchen und sie mitzubringen. Und er geht und bringt Rebekka für Isaak mit. Isaak, der Sohn, hätte sie nicht zurückgeben dürfen, wenn sie ihm nicht gefallen hätte. Denn was der Knecht ausgehandelt hatte, war rechtsgültig. Unser Herr bindet sich sogar an den Geschmack seiner Knechte. Stellt euch das vor. Ich finde, das ist eigentlich ja unglaublich. Nur eins durfte der Knecht nicht: mit der Braut durchgehen. Das war ihm natürlich verboten. So, wir sollen Gottes Knechte sein, seine Gesandten in unserer Welt. In der Familie, bei den Kollegen, bei den Freunden, in Staat und Gesellschaft. Wir sind Gottes Verantwortliche. Und das ist der einzige Auftrag, den Gott uns wirklich für diese Erde mitgegeben hat. Das ist der zentrale Auftrag. Alles andere kommt dann hinterher. Auch die Diakonie, auch die Hilfe für den Menschen da zu sein, dass keiner alleine sein muss. Wenn ich jemanden ertrinken sehe, dann springe ich ins Wasser, auch wenn ich keine Lust habe, nass zu werden. Dann geht es nur um die eine Frage, ob ich den anderen retten will. Und dann ist es mir das andere, ist mir dann alles egal. Aber wenn ich das nicht tue, dann versündige ich mich an diesem Menschen und dann erfülle ich den Auftrag nicht, den Gott mir gegeben hat. Noch ein Beispiel in diese Richtung. Zum Beispiel, ich gehe in ein Krankenhaus, ist eine fiktive Geschichte, und hätte in der Tasche ein Mittel gegen Krebs. Und dann gehe ich rein und gehe auch wieder raus. Und das Mittel habe ich reingetragen und wieder rausgetragen. Aber ich habe es nicht weitergegeben. Das ist ein Verbrechen. Merkt ihr, was ich damit sagen will? Natürlich. Wir sollen den Auftrag wahrnehmen. Wir sollen dieses Heilmittel gegen Krebs weitergeben. Wir sollen dieses Heilmittel gegen den Seelenkrebs weitergeben, damit Menschen nicht sterben und verloren sind, sondern gerettet werden in Ewigkeit. Es wäre natürlich noch besser, sie würden vorher hier heil an Leib und Seele und könnten Zeugen für unseren Herrn Jesus Christus sein. Das wäre das Größte. Zum Schluss, ich bin in Amerika gewesen und nahm teil an einem Seminar, wie das Wort Gottes weitergegeben werden kann. Und im Zuge dieses Seminars machten wir auch Hausbesuche und ich ging mit einem jungen Mann. Wir klingelten bei verschiedenen Leuten und hatten wunderbare Gespräche. Dann klingelten wir wieder bei einem, aber der machte die Tür nicht auf. Wir klingelten nochmal, aber die Tür ging immer noch nicht auf. Dafür ging über unseren Köpfen oben ein Fenster auf und er fragte, was wir denn wollen. Und dann ging das Gespräch etwas hin und her und dann sagte er, das sei nichts für ihn. Das Evangelium hat noch Zeit. Wenn er älter würde, dann würde er sich vielleicht darum kümmern. Vielleicht. Aber jetzt wollte er damit nichts zu tun haben. Und dann sagte mein Begleiter zu ihm, wissen Sie, wie ich heiße? Und er antwortete natürlich, nein. Daraufhin mein Begleiter, ich heiße Art Schröder. Art Schröder, merken Sie sich das bitte. Der daraufhin, warum? Art Schröder sagte dann, damit Sie, wenn Sie in der Ewigkeit sind, niemals sagen können, Sie hätten das Evangelium nicht gehört. Ich heiße Art Schröder. Und das wird Ihnen Gott vorhalten und wird es Ihnen sagen, war nicht Art Schröder bei dir?